Wie passt Feminismus in den Straßenrap?
Also ich sag da immer ganz gerne, die ganze Welt hat ein Sexismusproblem. Deswegen hat es natürlich auch der Deutschrap oder Hip-Hop generell. Aber es gibt auch richtig geile Rapperinnen, die Straßenrap machen.
Moin, die heutige Corner ist ein Live-Budget von der TinCon in Berlin. Dort saß ich zusammen mit Mathilde auf der Bühne und wir haben Fragen von euch beantwortet, aber auch ein wenig über Hip-Hop-Journalismus und das Dasein als Deutschlerin gesprochen. Viel Spaß!
So, moin Kinder, ist alles gut bei euch? Wo kam das her? Krass. Nee, wir machen jetzt ganz entspannten Live-Podcast. Erstmal nochmal ein kleiner Applaus für Mathilde, die sich bereit erklärt hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich noch mehr. Das glaubst du gar nicht. Pass auf. Kleine Agenda hierfür. Also das ist ja alles ein relativ lockeres Ding. Wir quatschen jetzt so ein bisschen über alles, was Mathilde so macht. Das ist so ein bisschen lebensinterviewmäßig, müsst ihr euch das vorstellen. Wir haben aber hier, ja, weil ihr ja hier sitzt, normalerweise sitze ich ganz einsam und allein auf irgendeiner Wiese, mein Assistent hinter der Kamera und sonst guckt niemand dabei zu, wenn wir aufnehmen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, dass wir noch Fragen reinwerfen. Also, falls ihr Bock habt, Fragen zu stellen an Mathilde, nicht an mich, weil ich bin jetzt gerade gar nicht Thema, dann haben wir hier so einen Würfel, hier ist ein Mikro irgendwie drin, ne?
Test, test, test.
Funktioniert das? Alter, krass. Das können wir einfach rumschmeißen, also wenn das irgendeiner von euch haben will, dann Hände nach oben, aber machen wir ein bisschen später, wir quatschen erstmal an. Ich würde eher sagen, wir fangen erstmal so an, ne? So, Mathilde, wie geht's dir? Alles gut?
Mir geht's super.
Fantastisch. Ich habe so ein bisschen von dir mitbekommen, schon vor längerer Zeit, wo du so auf meinem TikTok-Algorithmus so aufgetaucht bist. So, und ich hab's ziemlich gefeiert. So. Du hast viel über Ableismus geredet, aber natürlich auch über Deutschrap.
Ja, was war denn so das erste Video? Erinnerst du dich noch daran, mit welchem Thema?
Das ist jetzt eine fiese Frage. Ich habe auf jeden Fall eins der letzten Videos, die ich gesehen habe, war das, wo du über Philo gequatscht hast.
Auf YouTube oder?
Weil auf YouTube, auf YouTube.
Immer mal wieder über Philo.
Aber auf YouTube hast du über Philo gequatscht und das fand ich spannend, weil du da auch so ein bisschen Kritik angebracht hast. Und es ist für mich umso witziger, weil es natürlich um einen meiner Freunde geht. So, da ziehen wir uns das rein. Aber ich habe auch schon mit Philo mal über dich gequatscht und wir waren beide so konsequent der Meinung, die ist cool. So ist Atzen. Ich habe ihn auch gefragt, ey, pass auf, ich mache jetzt hier live TinCon, den ganzen Bums hier und ich lade Mathilde ein. So, was hältst du davon? Er sagt, ey, ist feier, ist cool. Die war auch auf dem Konzert und so. Und da haben wir uns das, wobei du hast mich nicht gesehen, ich habe dich aber gesehen.
Habe ich dich nicht erkannt, ne?
Ja. Und ich musste da Tickets kontrollieren, weil auf der Philo-Tour waren in Berlin, auf dem Berliner Stop, alle krank. Und dann wurde ich noch nachzitiert, dass ich da die Tickets kontrollieren musste. Und da habe ich dich gesehen, hatte kurz Fangirl-Moment. Ich sag dir ehrlich, das habe ich nicht viel. Oder nicht häufig.
Da fühle ich mich dann richtig geehrt, okay.
Ja, guck an, siehst du mal. Aber ich will so ein bisschen drauf zurückkommen, wie du überhaupt so angefangen hast. Also du kommst eigentlich aus dem wunderbaren Freiburg.
Genau, aus dem Süden.
Im Breisgau.
Die sonnigste Stadt in Deutschland tatsächlich.
Ehrlich?
Hat die meisten Sonnenstunden.
Ey Mann, das ist, pass auf, ich habe da letztens sowas gelesen, hast du so eine Meinung über Hamburg?
Da bin ich auch richtig gerne. Ich war da jetzt, glaube ich, letztes Mal so gefühlt 7 bis 10 Mal. Also ich habe da so einen zweiten Freundeskreis mittlerweile, ja. Ich bin da richtig gerne.
Ich sag beste Stadt von den Metropolen.
Ja, nach Berlin dann so, ne?
Nee, Berlin. Haben wir Hamburger hier? So, die Hanseaten. Letzte Reihe. Warum sitzen die alle hinten? Das ist das krass. Nee, weil ich habe letztens mir von jemandem erzählen lassen, so Quelle vertrau mir, Bruder, dass angeblich Köln, ich lebe ja in Köln, mehr Regentage haben soll als Hamburg.
Das ist krass, ne?
Und ich weiß nicht, ob das ein Ding ist.
Hast du es gefact-checkt mal noch?
Nee. Ich fake-checke sowieso zu selten. Ich mache das nie. Aber das ist sehr, sehr wichtig, Freunde, immer fake-checken. Aber du bist in Freiburg geboren, aufgewachsen, gehe ich von aus?
Ja, genau. Meine Eltern kommen sogar aus Freiburg. Ich habe da Abi gemacht, studiert und dann bin ich vor 1,5 Jahren grob hierher gezogen.
Warum?
Weil ich fertig war mit dem Studium und entweder wäre ich dann direkt Deutschlehrerin geworden. Und ich dachte mir, ja, muss noch nicht so sein mit 24. Ich guck mal, was noch so die Welt offen hat für mich. Und ich bin dann nach Berlin gezogen, habe gesagt, ich möchte jetzt mal so raus aus der Komfortzone und einfach schauen, was passiert, wenn ich so meine Energie ein bisschen ans Universum abgebe, ob was zurückkommt, so gerade eben auch mit dem Content-Bereich. Und das hat halt krass geklappt so. Und seit Februar bin ich auch selbstständig.
Du warst vorher, hast du zwischenzeitlich als Deutschlehrerin auch mal gearbeitet?
Als Vertretungslehrkraft an der Berufsschule hier in Berlin.
Wie hast du das wahrgenommen? Also wie geht die Jugend mit, oder wie nimmst du allgemein die Jugend wahr? Wie ist die deutsche Jugend, weil man, ich sehe immer so in so Polit-Talkshows, dass man ja so über die Jugendlichen redet, ja, die haben keinen Bock zu arbeiten, die wollen hier die 4-Tage-Woche und wir machen uns alle einen lauen Lenz. Was ist dein Eindruck, weil du ja eigentlich direkt an der Quelle sitzt, ne? Wenn du da mit den Schülern zu tun hast, was sie so erzählen, was sie so bewegen, wie war dein Eindruck aus der Schule heraus?
Ich glaube, Berufsschule ist halt nochmal so ein bisschen anderes Pflaster.
Na gut, ja.
Aber was ich so gemerkt habe, dass eigentlich die Leute richtig Bock haben. Also die sich mit dem Beruf identifizieren können. Also es war Kaufleute für Büromanagement. So, da muss man auch, glaube ich, für gemacht sein. Die hatten da richtig Lust drauf und die haben sich auch so von Deutschunterrichtern begeistern lassen können, auch wenn es jetzt nicht so viel damit im Beruf später zu tun hat. Dann saßen aber natürlich auch Leute drin, die da jetzt erstmal drin waren, weil sie halt noch nicht so genau wussten, wohin es mit ihnen geht. Und die hatten dann halt vielleicht auch noch nicht so die Motivation. Und ich glaube, da ist dann einfach Berufsorientierung super wichtig, dass man was anbietet, um Leuten so die Perspektive zu zeigen, was man alles machen kann, worauf sie Lust haben. Und nicht einfach nur stumpfe Beschäftigungstherapie. So, ne?
Ich meine, was sind da so die Mechanismen, dass man sagen kann, hey, es ist sinnvoll, was für sich zu machen oder zu arbeiten und die Welt ist nicht nur schlecht. Was würdest du so Schülern mitgeben?
Ich würde sagen, macht wirklich das, so, was ihr machen wollt, mit, also arbeitstechnisch gesehen jetzt, weil man verbringt so viele Stunden seiner Lebenszeit damit, im Beruf zu sitzen. Das sollte im Idealfall was sein, was man nicht komplett scheiße findet. So. Und dann ist es auch okay, eine Ausbildung abzubrechen oder ein Studium abzubrechen oder so ein bisschen länger zu brauchen und mit 18 schon zu wissen, was man machen muss, finde ich. Also mit 18, keine Ahnung, da war ich noch damit beschäftigt, mir zu überlegen, was möchte ich jetzt zum Essen haben, wenn ich selber kochen muss. Das ist schon eine krasse Entscheidung gewesen. Dann soll ich mir überlegen, was ich für den Rest meines Lebens machen soll. Ja, nee.
Hey, da, mit 18, guck mal, wenn ich auch zurückdenke an meine Zeit, als ich 18 war, sowieso nochmal zwischen dieser Zeit von 18 bis, sag ich mal, so 22, 23 passiert ja sowieso nochmal so viel. Aber mit 18 war mein wichtigster Gedanke, ey, so schaffe ich es heute noch mehr als 4 Stunden WoW zu spielen. Also das war ja noch eine ganz andere Zeit. So. Aber mittlerweile ist das so, steht man so vor dir, jetzt bin ich 29, stehe ich so vor den ganzen Herausforderungen des Erwachsenenlebens und ich tue mich da total schwer mit.
Oh, ich will das auch richtig, so alleine Briefe öffnen.
Ey, das ist, guck mal, du musst mal überlegen, meine größte Angst damals waren so Klausuren, jetzt ist es mein eigener Briefkasten. Hast du das auch so?
Ich hab das total. Also jetzt auch mit der Selbstständigkeit, ne? Man muss sich nochmal anders krankenversichern. Man braucht irgendwie eine Steuerberatung, wenn ich das schon ausspreche.
Ja, ja. Nee. Gänsehaut. Nee, ey, wenn ich auch so drüber nachdenke, allein dieses ganze Selbstständigkeitsding, auch mit Steuern und so, und ich habe riesen Angst davor. Ich sag einfach, ey, komm, ich habe einen Steuerberater, ich habe auch keine Ahnung von dem ganzen Kram. Und ich sage euch, wie es ist, falls ihr mal in die Selbstständigkeit geht, holt euch einen Steuerberater, das ist legit Gold wert.
Kann ich unterschreiben, auf jeden Fall.
Ey, ich hab meinen alten Steuerberater noch aus meiner Heimatstadt Lübeck, der größte Atze aller Zeiten, der muss mich regelmäßig den Arsch retten, weil ich immer keine Ahnung habe, was ich da tue. Oder sagt er, ey, hängt man hier, überweis mal wieder, sonst kracht es hier irgendwie in allen Ecken und Kanten. Aber im Endeffekt, ist alles gut. Aber zahlt eure Steuern, Freunde, das ist wichtig. Übrigens hier mal Prösterchen an der Stelle, ne? Was könnte man noch bequatschen? Du bist dann ja irgendwann, hast du dich dazu entschlossen, okay, ich gehe auf Social Media so und machst so ein bisschen Content. Was war die Grundintention dahinter? Also wie hast du damit angefangen?
Also ich habe in der Zeit meine Masterarbeit gerade geschrieben und ich habe sehr viel Zeit in der Bib verbracht und irgendwie habe ich so ein bisschen so ein Outlet gebraucht, so ein bisschen Kopf woanders hin. Und es war so eine Zeit in meinem Leben, wo mich auch so im privaten Bereich so ein paar Sachen frustriert haben. So eine Dating-Geschichte ist zu Ende gegangen, irgendwie so Training lief nicht so gut und dann war es mir halt echt egal, was so Menschen über mich denken und dann dachte ich, das ist jetzt die perfekte Voraussetzung, um Content zu machen, weil dann ist es mir nicht peinlich, wenn ich auf der For You-Page von irgendjemandem bin und dann habe ich ja einfach Videos gemacht, ich habe so die Badlampe meiner Mama an meinen Laptop gebappt. Und ohne Mikro und nicht richtig ausgeleuchtet. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann cringe ich mich da total weg. Aber so hat es halt angefangen, ne?
Was haben wir alle? Also guck mal, bei mir ging es los mit Minecraft-Videos, ne? Ich glaube, das hat jeder von meiner Generation, so ab einem gewissen Alter, denkt man sich, ey, ich werde jetzt Minecraft-Let's Player, weil man einmal irgendwie ein Video von Gronkh gesehen hat. Und dann geht man halt da völlig blind rein. Das war natürlich auch totale Scheiße, die ich damals gemacht habe. Aber irgendwie war es der Anfang. Und ich habe so mehrere Versuche gestartet, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, ja Mensch, ich kann es ja mal mit Twitch versuchen. Gut, mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Aber das ist so der Einstieg in die Szene rein. Wie hast du die Szene für dich wahrgenommen? Weil ich meine, du bist ja dann so ein bisschen rumgekommen. Du hast ein paar Leute kennengelernt, auch aus der Szene heraus. Ist man dir da gegenüber immer so korrekt gewesen? Oder hast du auch gemerkt, oh Mensch, das ist nicht alles so rosarot hier in diesem ganzen Bereich?
Also es hat erstmal so angefangen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, weil hier natürlich auch super viel mit Musik geht. Und da habe ich mich richtig wohl gefühlt oder fühle mich auch immer noch richtig wohl. Also ich bin super gerne auf so kleinen Veranstaltungen oder also immer da, wo einfach Musik gemacht wird, wo Newcomer und Newcomerinnen zeigen, was sie machen. Und da sind die Leute korrekt. Was ich nicht so ganz fühle, sind so diese, aber das kann ich auch, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich da war, sind so diese typischen Influencer, so Brand-Events.
Ah, ja, ja.
Da fühle ich mich immer total fehl am Platz. Da frage ich mich so, was mache ich hier? Da kriegt man so richtig Imposter-Syndrom auf einmal, wenn dann nur so super schöne, großgewachsene Models irgendwie rumstolzieren. Und da muss ich mich, glaube ich, erstmal noch reinfinden. Aber da bin ich, wie gesagt, auch nicht so oft.
Ich kann jetzt schon sagen, man gewöhnt sich nie wirklich dran, weil es immer so ein bisschen verrückt ist alles. So, und ich sag mal, was ich oft so gesehen habe, vielleicht ist es auch aus einer arroganten Perspektive des Twitch-Streamers heraus, aber ich habe so miterlebt, wie diese ganze TikTok-Wave so dazu kam und auf einmal laufen auf der Gamescom nicht nur noch Gamer rum, sondern alle. So, und ich denke mal, was macht ihr hier? So, ich habe auch total den Überblick verloren, wer da jetzt alles ist, weil früher ja alles viel kleiner war. Ich weiß nicht, wie sozialisiert du auf so YouTube warst und sowas? Hast du früher auch sowas geguckt?
Ape Crime? Ja, so Außenseiter, Ape Crime. So.
Der ganze Oldschool-Shit.
Julian Bam und so.
Welche Content Creator waren mainly die du früher geschaut hast?
Ich glaube echt die Außenseiter. Ich habe sogar das Buch gekauft mir damals von denen. Ich war einmal auf einer Veranstaltung, da war dann auch Dima. Und das konnte ich gar nicht glauben, dass der jetzt so physisch vor mir steht. Ja.
Der ist aber voll nett. Der ist verrückt, der ist über 40, der Mann.
Ja, ne? Also so auch die, ich glaube, Os von YTT ist auch hier oder morgen oder so.
Ist er hier?
Ich glaube, morgen ist er hier. Ich hab's
morgen ist er hier. Wie lange geht denn das hier alles?
Ist das 3 Tage.
3 Tage? Okay, alles gut. Das sind so alles OG-Legenden und für mich ist immer das Verrückteste, jetzt durch den Podcast lädt man sich die alle ein und man hat irgendwie eine gewisse Größe erreicht, wo man sich so denkt, okay, die sind eigentlich alle auf einmal voll nah dran. So, wenn ich beispielsweise an meinen Podcast zurückdenke, den ich mit Bram von Pizmeet hatte, das war für mich Highlight, das war für mich das Allergrößte. Hattest du so einen Moment, wo du sagst, boah, krass, dass ich mal vor dem stehe, jetzt abseits von Dima?
Ich habe das immer so mit so MusikerInnen.
Ah, okay.
Wenn dann da zum Beispiel auch so das Feedback kommt, dass die irgendwie so cool finden, was ich mache oder das halt irgendwie interessant finden, weil ich ja auch gerade so tief in die Lyrics reingucke. Und ich glaube, so der größte Moment war, als so Paula Hartmann so gemeint hat, dass sie das cool finden. Und ich war so, nein. Ja.
Das ist halt wirklich tough. Paula, Queen. Beste, ja, die allerbeste.
Beste Musik so mit.
Ist sie nett?
Ja, die ist ganz fein. Also die ist genauso cool und laid back und irgendwie nahbar, wie man auch denkt, dass sie ist. Und das finde ich immer richtig schön zu merken.
Mhm. Das ist süß. Ich war schon häufiger auf Konzerten von ihr. Warst du auf der Tour?
Nee, da habe ich keine Tickets mehr bekommen. Ich war einmal, da habe ich noch in Freiburg gewohnt, da hat sie auf dem Zelt Musikfestival gespielt, da habe ich sie gesehen. Und dann beim Benefizkonzert, das sie mit Absilon gemacht hat letztes Jahr hier in Berlin. Ja. Das war auch richtig nice.
Das hat Ultra-Style, auch ihr Bühnenbild und so, das sieht alles richtig tough aus. Wenn du so lyrisch in diese ganzen oder in diese Lyrikanalyse reingehst, hast du da auch so Rapper, wo du sagst, so, ey, das ist, wo beispielsweise irgendwelche Zeitungen sagen, oh ja, das ist jetzt der tiefe Scheiß, so, das ist jetzt richtig deep meaning, so, und ihr begreift das alle gar nicht. Und wo du davor sitzt und sagst, ey, das ist richtig inhaltsleerer Unsinn.
Ist funny, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe deinen Tom Böttcher, deine Folge gehört und da sagst du, glaube ich, da ging es so ganz kurz um Haftbefehl und so Feuilleton-Artikel.
Ja.
Und ja, muss man jetzt in Haftbefehl so viel lyrisch reininterpretieren? Und ich so, ja.
Was würdest du sagen?
Also ich fand das Beispiel ganz gut, was du gebracht hast mit RADW, ne? Mit oder als Chabos so wissen, wer der Babo ist, da kann man jetzt vielleicht nicht so viel rausholen, aber es gibt, der macht hier noch ganz andere Tracks so. Zum Beispiel das Feature mit Paula Hartmann fällt mir da direkt ein.
Ja, okay.
Das ist übelst krass. Und die Kunst ist ja auch so ein bisschen in vielleicht einfacheren Lyrics was rauszuholen. Ich habe auch so ein Format, das ist so ein bisschen ja, überspitzt formuliert. Ich analysiere die schlechtesten Deutschrap-Lyrics und kann dann tatsächlich auch was dazu sagen, um so ein bisschen zu zeigen, eigentlich, wenn man möchte, dann kann man alles irgendwie so verwissenschaftlichen und irgendwie germanistifizieren. Und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, weil es nicht unbedingt darum geht, was hat jetzt der Künstler da rein interpretiert und was wollte der uns damit sagen, sondern was macht der Text mit mir und was kann ich aus dem Text rausholen.
Aber es ist dann ja auch ein sehr individuelles Ding, oder? Also was man selbst aus dem Text rausinterpretiert.
Also meistens geht es schon irgendwie so darum, was gibt mir der Text und weniger darum, was wollte der Autor sagen. Also das ist so wirklich mein größter Ick, wenn irgendwer eine als Lehrerin, ne? Wenn jemand in der Deutschklausur schreibt, der Autor wollte damit sagen, ich so, der,
das ist ja genau,
was der Autor sagen wollte, der ist meistens tot schon, wenn wir im Deutschunterricht darüber sprechen.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, aber das ist ja in vielerlei Hinsicht auch in so künstlerischen Fragen, so was, das ist ja diese typische Frage, was will der Künstler uns damit sagen? So, und meistens ist es not that deep, so, und ich glaube, das, vielleicht ist es auch einfach so, der Sinn hinter der Kunst, dass man, dass jeder für sich so sein eigenes Ding draus macht. Aber ich sag mal so beispielsweise, wenn ich so, keine Ahnung, wenn ein Haftbefehl jetzt sagt, und das ist ja immer so mein Anhaltspunkt gewesen, na klar, gibt's so Tracks und du hast das schon richtig beschrieben, so, die haben natürlich irgendwie eine gewisse Bedeutung oder haben ein Storytelling, aber die Lines sind jetzt relativ flach und da verstehe ich dann so manche Zeitungen einfach nicht, die dann so sagen, ah ja, das hat jetzt so unfassbar krasse Tiefe, weil ich weiß es nicht, wenn ich jetzt so einen Hafti-Song höre und er sagt so, ja, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, Hand an meinem Schwanz. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Tiefe drin. So.
Was ich so an der ganzen Sache nicht mag, ist, dass halt Haftbefehl irgendwie jahrelang irgendwie halt ignoriert wurde oder es wurde sehr schlecht darüber gesprochen, was er für Kunst macht und es wurde total ignoriert, was er halt irgendwie so der Community gibt, die ihn hört. Und so gerade im Hip-Hop ist es ja auch ganz oft die Migra-Community zum Beispiel.
Ja.
Und in Feuilleton, weil jetzt habe ich das so abwertend gesagt, ne? Das meine ich gar nicht so abwertend. Aber in so Feuilleton-Redaktionen sitzen halt meistens bildungsbürgerliche, auch meistens weiße Menschen. Und da wird dann ganz lange irgendwas abgewertet und dann irgendwann entdecken die das. Und dann wird da irgendwie dann darüber berichtet, wie lyrisch das ist. Dabei hat der Künstler schon Jahre davor der Community was gegeben, ob dann da irgendwie noch mehr drin steckt als das, was tatsächlich ausgesprochen wird bei so einer Line wie Stimme im Rücken an der Wand, Hand am Schwanz, ist ja dann erstmal dahingestellt, aber dass sich einfach Leute damit identifizieren können, dass es denen was gibt, wenn sie diese Mucke hören, dass, keine Ahnung, die gute Laune bekommen, sich repräsentiert fühlen, sich gesehen fühlen, so. Und dann bekommt aber, genau, und das gibt ja eigentlich Haftbefehl schon seinen Wert. Und dann muss aber erst ein Feuilleton-Autor kommen. Und dann bekommt Haftbefehl erst den richtigen Wert zugesprochen. Das stört mich so an der Debatte. Und da möchte ich so auch ein bisschen mit meinem Content ansetzen, dass ich so zeigen möchte, die Texte an sich so haben schon was. Da muss nicht irgendwie was lyrisch super krass Tiefes drin sein, um so ein bisschen zu zeigen, welche Literatur in Deutschrap steckt. Und natürlich, weil ich halt auch Germanistik gemacht habe, um zu zeigen, dass vielleicht so klassische kanonisierte Literatur auch ein bisschen cool sein kann.
Ja, ist ja auch so, ist ja auch so. Aber ich sag mal, warum ist es bei dir dann im Endeffekt das Medium Hip-Hop geworden? Ich meine, du könntest ja auch Indie machen, sämtliche andere Texte, aber gut, klar, Hip-Hop wird im Deutschrap ja natürlich auf Deutsch gemacht, so, aber warum hast du dir speziell das Feld Hip-Hop ausgesucht?
Das ist auch der Grund, warum ich so lange in Freiburg noch gewohnt habe, weil ich ganz lange Hip-Hop selbst getanzt habe und dadurch halt einfach so selber irgendwie ja, in der Kultur verankert war. Also ich habe so auf so Wettkampfniveau in der Crew Hip-Hop getanzt und wir haben so vor allem mehr so die OG-Styles gemacht, also so Locking und House, also so ein bisschen mehr so Oldschool die Richtung. Und in meiner Tanzschule ging es halt auch so sehr viel darum, so ein bisschen das Knowledge dahinter zu vermitteln und so, woher das kommt, warum man Hip-Hop getanzt hat, dass es so in den Clubs entstanden ist als Social Dance, damit sich Leute miteinander connecten, um irgendwie Räume zu schaffen. Was lustig war, weil später war es einfach sehr viel Leistungsdruck. Das war dann ein bisschen so das Gegenteil davon. Deswegen habe ich auch schlussendlich damit aufgehört. Aber da habe ich so meine Liebe zum Hip-Hop entdeckt und dann irgendwann wurde es dann die Liebe zum deutschen Hip-Hop und mittlerweile mag ich einfach deutsche Mucke insgesamt und Popkultur und rede einfach total gerne darüber.
Wer war der erste Artist oder die erste Artist, wo du gesagt hast, boah Mensch, das ist jetzt mein Einstieg in Hip-Hop, so Rapper, so Oldschool-Rapper, die du geil fandest?
Kein Oldschool-Rapper. Ich habe so relativ spät angefangen zu tanzen und auch so Hip-Hop zu hören, aber der erste, wo ich richtig Fan war, so richtig ultra, war Eminem.
Eminem.
Ja. Ich weiß sogar noch, das erste Lied, das war Not Afraid.
Ja, das habe ich mit so meinem. Das ist wirklich verhältnismäßig spät.
Ja. Ja. Dann habe ich erst so die alten Slim Shady Sachen und so angefangen zu hören, ja.
Guck mal, das ist, ich finde beispielsweise, was sowas angeht, da ist Hip-Hop manchmal so ein bisschen, ich sag mal, verkeilt, ne? Dass man sagt so, ey Mann, du hast jetzt die alte Platte von B.I.G. nicht gehört, so, du hast von Hip-Hop keine Ahnung. Und was ich mich dann immer frage, ist Hip-Hop vielleicht mit den Konsumenten zu streng? Dass sie sozusagen, dass man zu viel Geld gibt und sagt so, ja, keiner, der richtig Hip-Hop fühlt, so, ihr müsst da alle viel tiefer reingehen. Was ist deine Sicht darauf? Ist Hip-Hop zu streng mit sich selbst?
Ich glaube, das ist so total abhängig, ne? Von wem man fragt. Also wenn man mich fragt, ich bin nicht so. Womit hat das zu tun? Ich kann das gar nicht so beantworten. Ich finde Gatekeeping halt insgesamt nicht so nice, weil gerade wenn man vielleicht kleine, coole Künstler und Künstlerinnen hört, ist es ja immer nice, wenn man die teilt und so sagt, hey, ich habe da jemand voll coolen entdeckt, hör mal rein. Das supportet ja auch die Person. Ich muss jetzt niemandem mehr sagen, irgendwie ich mag Chiago oder so, den kennt jetzt jeder.
Ja, klar.
Aber wenn ich irgendwie so, keine Ahnung, jemand mit so nicht mal 2000 monatlichen Hörern entdeckt habe, dann bin ich jetzt nicht so, ach, ja, nee, aber ich bin OG-Fan, ich sag jetzt niemandem was, sondern die Person kann ja nur die Musik dann weitermachen, wenn da wirklich eine Fanbase entsteht auch.
Ist auch irgendwie cringe. So, das so Gatekeeping, weil es ist doch geiler, wenn die größer werden.
Das gibt mir so den Vibe von diesem, ja, du hast ein Nirvana-Shirt an, kannst du mir mal bitte 3 Songs aufzählen?
Oh mein Gott, ich kenne das immer so aus dieser Fußballszene heraus. Fußball sowieso, also Fußball-Bubble sowieso immer weird. Aber wenn man beispielsweise sagt so, ja, ich finde den HSV cool. Ja, sag mir doch 3 Spieler. Ich denke, ey, Mann, ist doch nicht so die. Du kannst doch einfach so eine Mannschaft cool finden oder in dem Fall jetzt in unserem Beispiel einen Rapper cool finden. Und ich kenne auch so viele Leute, die sich dann einfach diese Songtitel nicht merken können. Weißt du, die hauen das einfach an und dann reicht das so. Warst du schon mal bei den Worldwide Wohnzimmer, Jungs? Bei diesem Erkennst du den Song-Ding?
Nee.
Ey, vielleicht wäre das mal was für dich. Das wäre eigentlich ganz tough. Das hat immer Bock gemacht.
Aber sind die nicht so gut mit Felix Lobrecht? Irgendwas? Weil ich weiß, dass einer mal was kommentiert hatte unter meinem Video, wo ich über Felix Lobrecht gesprochen habe. Ich bin ja jetzt nicht der größte Felix-Fan. Ne?
Hassen wir Felix Lobrecht? Hassen wir Felix Lobrecht oder mögen wir ihn nicht? Oder? Ach so, weil
Hassen ist so ein starkes Wort.
Ne? Ja, okay. Aber ein bisschen kritisch sehen.
Ja, ich habe ihn halt kritisiert und ich glaube, da war irgendwie so, dass sie das nicht so cool fanden. Weiß ich nicht, ob die mich mögen, keine Ahnung.
Echt? Nein, also eigentlich ist das doch relativ, ich glaube, die sehen das eigentlich ganz differenziert.
Vielleicht war es auch eigentlich einfach nur ein bedeutungsloser Kommentar und ich habe den overthinkt. Das kann natürlich auch sein, das mache ich gerne.
Hast du da mal so Resonanz oder auch schon mal mit Leuten gesprochen, die du öffentlich kritisiert hast, die dann, die das irgendwie mitbekommen haben? Also gab es da jemals nochmal so einen späteren Austausch?
Also die größten Leute, die ich ja kritisiert habe, waren eben Luke Mockridge und Felix Lobrecht für ableistische Witze. Da habe ich natürlich kein Feedback bekommen. Ich glaube, so, der Felix hat es gar nicht mitbekommen. So. Bei der Luke Mockridge-Sache ging das so glücklicherweise an mir vorbei, weil der war ja in diesem Podcast damals zu Gast.
Ja.
Und die Podcast-Boys, die sind da so ein bisschen los auf so, eben gerade auch auf Creator aus der Behinderten-Community und da bin ich glücklicherweise ausgespart geblieben. Ich wurde da nicht genamedroppt. Die hat mich nur einmal in einer Story irgendwie gepostet, dann habe ich so ein paar Hate-Kommentare von ihrer Fanbase bekommen, aber das hat sich noch so sehr im kleinen Rahmen gehalten. Ich habe aber mal ein Video gemacht, wo ich würde nicht sagen kritisieren, aber ich habe, oder vielleicht schon kritisieren, aber ich habe so darüber gesprochen, was so im deutschen Indie für ein Frauenbild herrscht. Mhm. Was natürlich nicht so explizit sexistisch ist, wie jetzt teilweise in so Straßenrap-Songs, aber wo halt natürlich auch einfach so ein patriarchaler Male-Gaze auf Frauen drin steckt. Und dadurch, dass ich halt auch so ein bisschen in der Indie-Bubble unterwegs bin, gerade was so kleinere oder halt aufstrebende Artists angeht, da habe ich mal so Feedback bekommen, dass da auch Leute so ein bisschen nachgedacht haben, was sie für Songs in Setlist packen oder was sie auch für Lyrics haben und wie die gemeint sind. Und das war super interessant, weil es so einen Diskurs angestoßen hat. Und das war ja genau die Absicht so hinter dem Video. Also gar nicht jetzt irgendwie was zu verbieten oder draufzuhauen, sondern einfach nur so darüber zu sprechen.
Wie passt Feminismus in den Straßenrap?
Also ich sag da immer ganz gerne, so die ganze Welt hat ein Sexismusproblem und ein Problem mit einem Frauenbild. Deswegen hat es natürlich auch der Deutschrap oder Hip-Hop generell. Und Straßenrap ist halt sehr lange ein sehr männlich dominiertes Genre gewesen. Ja. So entsprechend gibt es da halt auch viel Sexismus. Aber es gibt auch richtig geile Rapperinnen, die Straßenrap machen. Und ich finde, dass so generell sich schon ein bisschen was wandelt in der Branche. Natürlich nicht überall, aber ich bin gerne ein optimistischer Mensch. Und ich nehme da immer als Beispiel zum Beispiel, dass ich auf einem Tom Hanks Konzert war, der auch so klassischeren Rap macht. Und da sind auch vielleicht Lines drin, die nicht so super feministisch sind, aber er stellt sich halt trotzdem auf die Bühne und weist am Anfang darauf hin, dass Flirten cool ist, aber halt nur, wenn alle Leute mitmachen wollen.
Ja.
Und dass man darauf bitte achten soll. Und das sind halt Räume, in denen auch sehr viele männliche Fans unterwegs sind. Und das ist dann so ein bisschen, was so für mich zählt. Aber das, ich check das auch, wenn Leute keine sexistischen Lyrics hören wollen. Ne? Ich kann das auch nicht jeden Tag. Das ist manchmal auch irgendwie stimmungsabhängig.
Klar. Was ich beobachtet habe, ich war auf dem Rappo Soundclash mit den 01099 Jungs, Agu, und dann waren da noch Summer Jam und Casey Rebel. So, und ich hatte danach mit Ikimel gesprochen, die da einen Gastauftritt hatte, und sie hatte mir vorher so gesagt, ey, ich habe so ein bisschen Schiss, so wie die Bubble, also jetzt beispielsweise Casey Rebel und Summer Jam, wie die Jungs so um sie rum auf sie reagieren. Und das fand ich ganz schön, was sie dann erzählt hatte, weil sie sagte, das war total positiv, so natürlich eckt sie sehr an mit dem, was sie in ihren Lyrics verpackt, aber trotzdem sind die Jungs so mit offenen Armen so auf sie zugegangen, und ich fand das irgendwie so schön zu sehen, dass auch Deutschrap oder Straßenrap im Allgemeinen die Möglichkeit hat oder sich dem öffnet, sich in die Richtung zu entwickeln, zu sagen, hey, wir brauchen Frauen im Game, wir brauchen starke Frauen im Game, und wir feiern auch dieses provokante, aneckende, hey, wir reden viel über Sexualität, Sex etc. pp. und halten eigentlich genau diesen Spiegel vor. Wie siehst du solche Dynamiken, wenn beispielsweise eine Ikimel aufgrund ihrer Lyrics immer noch krass so kritisiert wird in den sozialen Medien? Da geht es ja auch um solche Sachen wie, keine Ahnung, so, dass dann mal gegen die Kirche kritisiert wird etc. Ja. pp.
Ja, das ist natürlich immer einfacher, da die Frauen zu kritisieren, als wenn es irgendwie Männer machen. Also natürlich sprechen wir mittlerweile auch schon länger über sexistische Lyrics von Männern. Aber es ist mir immer ein bisschen zu kurz gedacht, da zu sagen, so ja, Ikimel ist so eine Männerhasserin und sie dreht einfach nur so den Sexismus um, weil das nicht so ganz was passiert, sondern indem sie das umdreht, kreiert sie halt so eine alternative Welt, in der halt so Frauen die unterdrückende Instanz sind, und das ist halt so eine Form von Reclaiming von so sexistischen Lyrics, das ist so ein bisschen, ja, komplizierter als einfach nur zu sagen, so, ja, sie macht ja nur provokante Lyrics, bla bla bla. Das ist sehr verkürzt. Aber ich habe auch ein Video dazu gemacht, das kann man sich angucken.
Freunde, ich komme jetzt gerade mal auf den Trichter, weil der Kapuzenmann mit den Schildern sagt, wir haben noch 15 Minuten. Wer hat eine Frage oder möchte eine Frage einwerfen? So, ich sehe eine Hand. Kann man das einfach so? Ich mach mal so. Oh, boah, sehr gut. So, wen haben wir da?
Ja, mein Name ist Egge.
Ja, du musst auch ins Mikro reinreden.
Hat man was? Hallo? Achso, oh mein Gott, das Mikro?
Ja.
Ja, meine Frage ist, wann kommt Podcast mit Paluten?
Wahrscheinlich nicht.
Wieso?
Er hat abgesagt.
Was?
Also, keine Ahnung, ja, er wollte nicht.
Aha.
Ja, was soll ich sagen? Haben wir noch andere Fragen? Vielleicht auch da hinten irgendwo? Hände hoch.
Also da.
Nischt. Dann nehmen wir es wieder nach vorne. Könnt euch gerne was überlegen.
Ich glaube, ganz hinten ist doch noch eine Frage. Und da auch noch eine.
Ganz hinten.
Wir brauchen immer so kurz. Das habe ich zum Beispiel beim Lehrerdasein gelernt, dass man immer so ein bisschen länger warten muss, als man denkt, wenn man...
Ja, damit, die müssen alle so ein bisschen auftauen erstmal.
Hallo,
Hi.
Ich wollte fragen an dich, Mathilda, zum Thema KIZ, weil die machen ja auch oft Lyrics, die sozusagen kritisiert werden, und vielleicht kannst du auch so eine kleine Einschätzung dazu mal geben, das würde mich interessieren.
Ja, das, was KIZ macht, ist so eigentlich wie Ikimel, also so eine Form von Satire, also durch so krasse Überspitzung und schon irgendwie so sehr absurd werden durch diese Überspitzung, dann irgendwie Kritik üben. Was ich jetzt zum Beispiel bei KIZ ganz spannend finde, ist, dass so das neue Album natürlich auch mit sehr überspitzten Lyrics funktioniert, aber tatsächlich das irgendwie gar nicht mehr so überspitzt ist, weil unsere Welt einfach so, ja, abgefuckt ist mittlerweile. Deswegen kann man sich da vielleicht noch überlegen, ist das vielleicht jetzt einfach nur noch Gesellschaftskritik und gar nicht mehr Satire? Da habe ich auch viele Gedanken dazu, ja. Aber es ist nicht einfach klassisch provokant sein und das so meinen, sondern halt da natürlich in Satireform kritisch sein.
Jo, ich hätte noch eine Frage. Henke, hast du noch Kontakt mit Basti? Basti GRG?
Ja, klar.
Schön.
Oh. Regelmäßig, ja.
Sehr gut.
Wann kommt die nächste Challenge?
Wir hatten ja vor kurzem erst eine Podcast-Folge mit ihm.
Stimmt, ja.
So. Gibt's noch mehr Haben Fragen? Wir noch jemanden irgendwo?
Ansonsten würde ich fragen, Leute, wo kriegt man eigentlich diese Uniform her, die ihr habt? Also so schwarz und so rote Hose und so, muss schon sein? So als Influencer?
Das war nicht geplant.
War nicht geplant? Ich habe die Memo nicht bekommen. Schon hart auch, aber geiler Fit.
Ich merke auch gerade, hier ist das Bild sogar, das ist sogar exakt die Hose, die ich auf dem Cover anhab. Das ist jetzt Zufall, aber es ist nicht das gleiche Outfit, glaube ich. Nee, ich habe einen anderen Hoodie da an. Alter, da war ich noch schlanker. Ja, schade. Wie dem auch sei. Noch irgendwelche Fragen hier? Hier vorne direkt. Ja, komm, schmeiß mal direkt drüber.
Nicht so gut werfen.
Sag.
Ich hätte noch eine Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Podcast machen?
Mit wem würde ich gerne einen Podcast machen? Mit Gronkh. Gronkh wäre richtig krass. Gronkh oder ein Podcast?
Hast du noch nicht?
Vielleicht reden wir da gerade drüber. Auf jeden Fall gespannt bleiben. Nee, Gronkh wäre eigentlich so, ich glaube, das wäre so ein Magnus Opum für Podcasts, da kann ich in Rente gehen.
Der ist auch immer noch so richtig aktiv, oder?
Das ist
halt ich
das
bin nicht so in der Gaming-Sache drin, aber ja, den kennt sogar ich, weißt du?
Er ist immer noch stramm am Start, jeden Tag ackert er noch durch und der macht auch sau viel.
Was? Ja, der war, glaube ich, auch bei den Videodays nominiert letztes Jahr oder so. Oder irgendwas, irgendwo war der auf jeden Fall nochmal.
Ja,
der
Name warst du bei den Videodays?
Ich war da auch nominiert.
Hä?
Ja.
Warst du vor Ort?
Hm?
Ich auch, ich habe dich nicht gesehen.
Ich habe dich auch nicht gesehen.
Ja, scheiße, ich habe da sogar Speaker-Panel gehalten.
Aber wir sind erst so relativ nachmittags gekommen, dann zur Awardshow.
Ja, na gut, na klar. Wir hätten uns eigentlich noch auf der Aftershow sehen können. So, irgendwelche Fragen noch? Da hinten? Einfach weiterschmeißen, so, super.
Hallo?
Ja.
Moin.
Ihr habt vorhin ja auch ein bisschen über eigenen Content starten geredet. Eine Frage, die ich so ein bisschen habe, auch technisch gesehen, ne? Du machst ja TikTok und auch YouTube, was ist so ein bisschen ja, das mindeste Setup, das man braucht, um irgendwie reinzugehen? Also es wird ja immer oft gesagt, ja, setz dich einfach vor dein Handy und so weiter und laber mal rein, aber ich glaube, viele haben auch so ein bisschen technisch die Hürde in sich drin, so von wegen, brauche ich ein Mikro vorher, muss ich mir Licht holen oder kann ich wirklich einfach reingehen und dann Stück für Stück das Setup irgendwie verbessern und dann auch nochmal den Schritt auf YouTube, was ist da quasi so der Step dahin, technisch?
Einfach anfangen, auch wenn du das Equipment noch nicht hast. Also gerade mit TikTok und sowas habe ich ja mit nix angefangen und das sieht auch einfach beschissen aus, wenn ich so jetzt wieder drauf gucke. Aber man lernt ja währenddessen und das ist ein Prozess und man wird auch währenddessen besser. Und bei YouTube war das nicht anders. Ich filme die übrigens immer noch mit meinem iPhone und der Innenkamera sogar. Das muss ich aber auch mal ändern. Und bei meinem ersten Video wusste ich auch nicht, wie man irgendwie das so ins Schnittprogramm rein importiert, dass das nicht so überbelichtet ausgewaschen aussieht. Oder wie man den Sound auf Stereo statt Mono stellt, also so richtige Beginnerfehler. Aber die Videos haben trotzdem funktioniert und man darf, es muss nicht perfekt sein am Anfang, einfach anfangen und dann wird es so währenddessen besser.
Also pass auf. Ja, gerne. Hot Take an der Stelle, ich glaube, es war noch nie eine entspanntere Zeit, um mit Content Creation anzufangen. Also jetzt, wo wir halt diese ganze Vertical Content Wave haben, wo jeder sich mit einem iPhone hinsetzen kann und Content machen kann, ist es, glaube ich, der einfachste Einstieg, den es gibt. So.
Es geht auch nicht mehr darum, irgendwie so High-End-Production zu haben, sondern halt einfach interessante Inhalte zu haben, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, coole, interessante Takes sind oder einfach Unterhaltung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn ich an meine Twitch-Zeit zurückdenke, da war es wirklich, ja, du brauchst jetzt einen dicken Gaming-Rechner für was weiß ich, wie viel 1000 Euro. So, und musst dir ein großes Setup aufbauen mit Kamera etc. pp. Das war deutlich aufwendiger. Also ich sag mal so, die Vertical Content Creator haben es da schon entspannter und irgendwann kann man es ja ausbauen mit Mikrofon etc. pp. Daher, das geht schon eigentlich ganz gut. Also das iPhone reicht oder jegliches anderes Handy von irgendeiner Marke.
Eben gerade gab es, glaube ich, noch eine Frage von dort. Oder einmal Würfel nach hier ganz vorne werfen. Du darfst aussuchen.
Soll dann ich
hier
werfen?
Jawohl.
Check, check, check. Jo.
Oh, geile Tattoos.
Dankeschön.
Gerne.
Meine Frage wäre eigentlich euer Take zu Julians Blog und JBB und VBT.
Boah. Bist du drin, Battle Rap?
Ich bin da gar... Also, ich war neulich das erste Mal auf einer Battle-Rap-Veranstaltung, aber bei Julian Blog bin ich gar nicht drin, ich sag ganz ehrlich.
Ach, krass, okay.
Aber Julians Blog ist auch gar nicht mehr so Thema, oder? Gibt's den
aber
noch?
Der macht so krasse Texte, oder?
Nee, voll nicht. Ich dachte nur wegen der Haftbefehl-Frage. Er war ja, glaube ich, einer der Ersten, der Haftbefehl so in der Öffentlichkeit auseinandergenommen hat. Ne, und deshalb dachte ich, wäre das so ein bisschen eine Anspielung schon gewesen auf die Situation mit Haftbefehl.
Stimmt,
aber ihr seid gar nicht drin.
Das ist das Ding, wo ich Haftbefehl das erste Mal mitbekommen habe. Das ist, also guck mal, damals... Lange her, so knapp um den Mauerfall rum, als ich 10 Jahre alt war. Nee, Spaß. Also zu der Zeit, wo Julians Blog so im Hype war, da habe ich Haftbefehl auf den Bildschirm bekommen, dadurch, dass Julians Blog ein Video über den gemacht hat. Das war ja schon so jetzt nicht die positivste Kritik auf ihn. Nichtsdestotrotz, Julians Blog, also ich fand VBT immer geil, habe ich sehr viel verfolgt. JBB fand ich dann immer so ein bisschen komisch, weil... Die einzige Jury, die da so existiert hat, war Julian selber. Und ich sag mal so, entsprechend, was noch im Nachhinein von ihm so kam, ist alles so ein bisschen mystisch, deswegen not the biggest fan. So, aber man lernt auch dazu. So als Youngin fand man das natürlich richtig trill, wenn er die ganze Zeit so Schimpfwörter sagt und so, ne? Ach, weiß ich.
Check ich. Aber Battle Rap, glaube ich, auch cooles Thema, weil es halt brutal männerdominiert ist. Aber ich glaube, es fängt auch gerade an, wieder ein paar Rapper.
Da gibt es auch richtig starke Frauen.
Voll,
so, ne?
Kitana und ja.
Wo warst du bei...
Diltily war ich.
Geil.
Shoutout.
Geil.
Danke.
Also, hey, ich hätte noch eine Frage an Mathilda. Und zwar wird ja im besonders amerikanischen Rap sehr oft das Wort Bitch auch in eher von linken Rappern und so überproportional verwendet. Und ich wollte so deine Meinung dazu wissen.
Spart das Wort, ne? Ja, also so Kendrick Lamar fällt mir da zum Beispiel ein. Ich finde, da ist es irgendwie so bedeutungsmäßig schon so sehr entwässert. Also dass es gar nicht um eine Abwertung von Frauen geht, sondern einfach generell um eine Abwertung. Aber ne, um es vielleicht nochmal so kurz nachzuzeichnen, es kommt halt natürlich eigentlich daher, dass es eine sexistische Beleidigung ist. Und das muss dann jeder selbst für sich wissen, ob man... die Mucke hören möchte oder nicht. Also ich höre sehr gerne Kendrick Lamar und so weiter. Ich fände es im deutschen Raum zum Beispiel problematisch, wenn irgendwelche Rapper das F-Wort so droppen würden. Also bei Icky Mel so check ich, aber wenn jetzt ein OG Kimo dahinstellt und dann das am laufenden Band benutzt und das dann lyrisch nicht mehr deeper wird, dann fände ich so ein bisschen auserzählt. Dann bin ich so, okay, so, den Sexismus hatten wir schon, könnt ihr euch noch was anderes ausdenken?
Hallo, Test. Ja, ich wollte nochmal fragen, ein bisschen random, aber du weißt doch den Kampf zwischen Edis der Breite und Uwe, ne?
Ja.
Für wen warst du damals eigentlich? Ich hab's voll vergessen.
Für wen ich war?
Ja.
Ey, das ist mir so Bums gewesen, ich war für gar keinen.
Vertrau Edis auf die Eins.
Edis auf die Eins. Nee, ich hab da gar keine Meinung, ich bin auch nicht im Kampfsport drin. Ja, wir hatten gewonnen überhaupt.
Edis
hat gewonnen?
Ja, drei Kniestöße gegen seinen Kopf und dann da.
Ah, schön.
Ja,
nee, also wie gesagt, ich bin so in Kampfsportsachen überhaupt null drin, gar keine Ahnung.
Hast du mal Kampfsport gemacht?
Ey, guck, ich habe Körper wie ein Sack Schraube, ich habe kaum Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt früher, aber sonst, nee, Kampfsport
weiß
ich gar nicht. Wo? Oben in Lübeck. So Dorfverein, kennt kein Schwein.
Ja, okay. Soll ich Mikro geben?
Haben wir noch irgendeine Frage hier?
Jawohl.
Naja, guck mal da.
Hallo,
hi.
Ich wollte fragen, also es gibt ja viele junge Leute, die mittlerweile so als Traumberuf Influencer oder Influencerin angeben und ich wollte einfach mal von euch hören, was sind denn so eure Nachteile? Wie würdet ihr die Leute die influenzen, dass sie Influencer werden wollen?
Also ich würde sagen, ein Nachteil vielleicht, dass alle Leute denken, man darf eine Meinung zu einem haben. Man ist irgendwie gerade als Frau eine Freifläche für jegliche Art von Beleidigung. Man muss krass selbst organisiert sein. Also wenn man irgendwie so ein bisschen Probleme hat, seinen Tag zu strukturieren und ne, Briefe zu öffnen und eine Steuerberatung zu klären, dann ist es ein bisschen schwierig. Da muss man schon gut drin sein. Ne? Man hat ja niemanden mehr, der einem irgendwie vorgibt, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du arbeiten und so weiter. Aber es hat natürlich auch viele Vorteile. Ganz klar, es ist ein sehr privilegierter Job, den man machen darf. Und ich finde, es muss halt immer im Vordergrund stehen, dass man den Content machen möchte, dass man nicht Influencer wird, weil man dann irgendwie nicht mehr mit der U-Bahn fahren muss, sondern sich Uber gönnen kann, sondern man wird Influencer, weil man Lust hat, Content zu machen. Und dann let's go.
Ich glaube, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich auf der einen Seite sagen wir immer so, ja, macht das, worauf ihr Lust habt und geht da auf jeden Fall rein, aber viele vergessen halt, was da so mit dranhängt. Wenn ich jetzt aus einer Twitch-Streamer-Perspektive, was ich jetzt 7 Jahre lang hauptberuflich war, sprechen muss, dann muss man wirklich sagen, dass dieser Eindruck auf Content Creator ja so aussieht, ey, die verdienen ultra viel Geld, die fahren geile Autos und haben das beste Leben überhaupt, aber viele vergessen dabei, dass auf einer Plattform wie Twitch, wo es Millionen Content Creator gibt, ein Bruchteil diesen Lifestyle wirklich leben kann. Also wir reden hier von 0,000. So, also es ist wirklich eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich und du musst da wirklich rein committen. Das ist natürlich zwischen Schule und natürlich anderen Konkurrenzprodukten oder anderen Content-Creatern, die da so unterwegs sind, relativ schwierig. Das Größte war eigentlich früher, dass man gesagt hat, Aktivität ist das Wichtigste. Jetzt ist eigentlich der Grundstein zur Zuschauerakquise oder zur Community-Akquise darin, dass du sehr viel auf Vertical Clips gehst und Vertical Content. Also hat sich natürlich auch diese ganze Social-Media-Welt in dem Sinne total gewandelt. Ich sag immer, ey, wenn ihr Bock drauf habt, dann müsst ihr das wirklich wollen und auch wirklich reingehen und da hilft es auch nicht, dann, dass ihr dann ja, so Larifari, ich lade hier und da mal ein Video hoch. So, das ist, hauptberuflich ist das tougher, als viele sich das von außen betrachten. Nichtsdestotrotz, das ist Mathilda schon sehr, sehr richtig. Es ist ein sehr privilegierter Beruf und ich glaube, Mathilda als auch ich sind sehr dankbar dafür, dass wir das machen können. So, es ist nichts Selbstverständliches.
Eine letzte Frage noch, Frau Gerner, von dir.
Letzte Frage.
Ja, ich wollte fragen, welches Projekt wollt ihr gerne nochmal machen? Also was ist so eure Bucketlist?
Nochmal oder einfach generell?
Nee, also noch nie gemacht, gerne machen.
Willst du anfangen?
Guck mal, ich bin ja jetzt durch Funk, hat man mich ja aus Versehen in den öffentlich-rechtlichen Kosmos gelassen und mein großer Traum ist es eines Tages, kennst du Ina Müller? Die hat so Inas Nacht, das ist eigentlich so ein Format, da sitzt sie in der Hafenkneipe, säuft sich mit Promis zu und stellt den Sexfragen. So, und das Format, sowas ähnliches würde ich später auch mal machen. So, aber dann habe ich noch Zeit, weil ich bin ja noch jung. So, und das kann ich dann irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, 40-jähriger Moderator bin, dann kann ich das angehen. Aber so, was würde ich gerne noch machen an Projekten? Ich fände eigentlich so ein deutsches Carpool-Karaoke. Wir sind ja alle wahnsinnig sehr, also die deutschen Content-Creator sind ja sehr gut darin, die Amerikaner in ihrem Content zu bestehlen. Ich fände ein deutsches Carpool-Karaoke richtig geil. Warum gibt's das nicht? Irgendeiner muss das machen.
Vielleicht du.
Vielleicht ich. Ja, wenn Funk mich lässt.
Ja, bei mir, ich glaube, so auf der Bucketliste steht was, wo ich eher ein bisschen hinter der Kamera stattfinde. Ich habe letztes Jahr das erste Mal für einen Kurzfilm Regie geführt und ich glaube, sowas würde ich auch gerne vermehrt machen. Aber das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Schiene. Da muss man auch nochmal sehr viel reinhasseln. Aber das ist, glaube ich, was Gutes für eine Bucketliste.
Vielen, vielen Dank an euch beide. Ein riesen, riesen Applaus an Henke und Mathilda.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein. Telekaddy.